Der Papst besucht New York. Er landet im Flughafen und wird dann von einer Limousine abgeholt. Und er ist Autofan. Er ist begeistert. Diese Limousine ist wirklich was Besonderes. Sie hat ordentlich Power. Und er spricht mit dem Chauffeur und sagt: Weißt du was? Willst du mir einen Gefallen tun? Lass mich fahren. Das kann ich nicht machen. Das geht gegen unsere Vereinbarung und mein Job ist in Gefahr. Kein Problem. Ich sag's niemandem. Komm. Naja, lässt sich dann überreden. Steigt dann der ein, wo normal der Papst sitzen soll, dem hinteren Teil des Autos. Der Papst vorne in voller Robe und gibt ordentlich Gas. Und ihr wisst, in Amerika ist das mit dem ordentlichen Gasgeben recht begrenzt. Selbst am Highway ist Schluss bei 100, glaube ich, oder so. Und er fährt ein bisschen schneller, ein bisschen viel schneller. Wird dann gestoppt von einer Highway Patrol. Die halten ihn an und der Polizist steigt aus, geht zu dem Wagen, zu der Luxuslimousine vorne und erschreckt, weil er erkennt sofort, wer da sitzt. Er geht wieder zurück, funkt seinen Chief an und sagt: Chief, ich habe ein Problem. Was mache ich, wenn jemand sehr berühmt ist, bei einer Geschwindigkeitsübertretung erwischt wurde? Wie berühmt, fragt der Chief. Wie der Bürgermeister? Nein, nein, berühmter. Etwa wie der Gouverneur? Noch viel berühmter. Das kann ja dann nur der Präsident sein. Noch viel berühmter. Was soll das heißen? Naja, der Papst chauffiert ihn. Es muss wohl Gott sein. Nun, so ist das mit dem Glauben, wisst ihr? Manche Dinge sieht man, manche Dinge glaubt man. Und nur weil man gewisse Dinge sieht, heißt es nicht unbedingt, dass andere Dinge dann tatsächlich so sind, wie man glaubt. Okay, das ist heute Teil 5 und wir haben uns schon eine Menge Dinge angeschaut über den biblischen Glauben. Ihr wisst ja, der Unterschied ist relevant. Auch die Menschen, die nicht glauben, an Gott glauben, sprechen über Glauben und meinen aber ganz andere Dinge dabei. Ich glaube, das Wetter wird schön. Ich glaube, dass dieser Stuhl mich trägt. Das ist aber nicht Glauben im biblischen Sinne, das ist Hoffnung. Hoffnung ist nett, Hoffnung ist wichtig, haben wir auch uns angeschaut. Für den Glauben brauchen wir auch Hoffnung. Das Bild der Hoffnung ist sehr, sehr relevant. Aber Glauben selbst ist das, was aktiv wird, wenn Hoffnung vorhanden ist. Wir haben uns angeschaut, dass wir, um echtes Leben zu empfangen und dauerhaft führen zu können, dass wir biblischen Glauben dafür brauchen. Wir haben uns angeschaut, dass es unser Teil ist, nur stark und sehr mutig zu sein. Mehr erwartet Gott von uns gar nicht. Das ist unser Teil des Glaubens, Stärke und Mut zu zeigen, was Entscheidungen sind. Beständig das Richtige zu tun, haben wir uns angeschaut, als den großen Schlüssel für den Glauben. Wir haben uns aber auch angeschaut, dass biblischer Glaube seinen Preis hat. Nämlich ein integres, gottesfürchtiges Leben und ein ständiges Sein und Bleiben in Christus. Wir haben gemerkt, dass Glauben eine Bestimmung hat, ein Ziel, einen Auftrag. Glauben ist kein Selbstzweck. Glauben ist auf Beziehung mit Gott aufgebaut. Ohne echte Liebe in Gottes Definition bleibt der Glaube unwirksam. Wer im Glauben lebt, auch das haben wir uns angeschaut, erhält überwältigende Autorität zur Umsetzung von Gottes Auftrag. Der bekommt eben nicht nur was zu tun, sondern auch das Werkzeug, um es zu tun. Dann haben wir uns das letzte Mal über Glauben und Sprechen unterhalten. Welche Macht unsere Worte haben. Sowohl im Guten wie auch im Üblen. Dass wir letztendlich heute das sind, was unsere Worte von gestern waren. Und nicht alles, was wir heute sind, ist das, was wir gerne gehabt hätten. Und doch haben wir unsere Mitverantwortung an dem, der wir heute sind. Deswegen müssen wir uns jetzt nicht ärgern, im Gegenteil. Wenn uns das zur Lehre wird, können wir das beeinflussen, was wir morgen sein werden. Mit unseren Worten, die wir heute bewusster wählen, stimmt's? Das ist die gute Nachricht. Man kann sich immer über das ärgern, was man verpasst hat. Ich erinnere mich hier an meinen Freund Siegfried, als er sich hier bekehrt hat, vor 8 Jahren.
8 Jahren.
Wisst ihr, er war schon über 50. Überleg mal, über 50. 57. Und jetzt hätte er sagen können, boah, 57 Jahre habe ich jetzt echt Leben verpasst. Nö, er hat sich gesagt, nee, den Rest meiner Zeit werde ich umso effektiver nutzen. Halleluja. Das ist die richtige Haltung dafür. So, darum geht's. Keiner von uns weiß doch, wie viel Zeit er noch hat. Wir alle denken ja, wir haben die Ewigkeit. Mögen wir sie haben, aber nicht hier auf diesem Planeten wahrscheinlich. Amen. Glauben setzt Wahrheit über Fakten. Auch das haben wir uns angeschaut. Und dass jeder das Maß des Glaubens hat und dass die Entwicklung dieses Maßes in unserer Hand ist. Die einen sind nach wenigen Jahren schon geistige Riesen, die anderen nach Jahrzehnten noch geistige Babys, die immer noch die Flasche wollen. Pastor, ernähr mich. Ist nett, am Anfang ist das auch in Ordnung, aber wenn du so ein 30, 40, 50 Jahre altes Baby hast, ist das schon irgendwie eklig. Ist immer noch die Brust will oder das Flächen sucht. Nee, also bitte, werde erwachsen, fange an, dich selbst zu ernähren. Dafür ist das Wort da, dafür ist der Glauben da, dafür sind unsere eigenen Worte da. Die Beständigkeit ist der Zwilling des Glaubens. Ich habe das letzte Mal kurz darüber gesprochen, dass wir oft Dinge anfangen, vielleicht sogar die richtigen Worte machen. Zum Beispiel, wenn die Diagnose uns getroffen hat und wir fangen an, anderen Leuten zu erzählen, aber der Arzt sagt das, aber in Jesu Wunden bin ich geheilt worden. Es ist nur noch nicht manifest, es ist noch nicht ärztlich messbar, aber es ist geschehen. Und nach einer Woche höre ich auf einmal auf, das zu sagen, weil dann der Schmerz so weh tut oder der Arzt was Böses gesagt hat. Und ich glaube dann mehr dem als dem Wort. Und das ist oft der Moment, wo ich das verliere, was Gott für mich vorbereitet hat und wofür Jesus bezahlt hat, das möchte ich betonen. Wir reden ja nicht nur von ein paar netten Dingen, die wir als Christen so als Vorteile genießen können. Es geht nicht um Privilegien, es geht darum, dass Christus am Kreuz etwas bezahlt hat, einen hohen Preis bezahlt hat für etwas, das wir haben sollten. Gottes Sohn ist da elendig verreckt, entschuldigt das Wort, damit wir Leben haben im Überfluss. Und immer, wo wir das Leben im Überfluss verpassen, ist es nicht sehr weise zu sagen, oh Gott, wieso lässt du das zu? Und Gott würde dir die Antwort geben, mein Kind, warum lässt du das zu? Warum gebrauchst du die Worte, die alle gebrauchen, um das zu haben, was alle haben, wenn du das gar nicht willst? Warum gebrauchst du nicht andere Worte, nicht andere Handlungen? Warum streitest du nicht mal aus im Glauben und machst etwas, wovon du eigentlich überzeugt bist, anstatt es zu tun, was du immer tust oder was alle tun? Im Johannes 14 steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Glauben steht hier im Partizip Präsens. Und diese Zeitform, die weist auf eine anhaltende, gewohnheitsmäßige Tätigkeit hin, die aktuell ausgeübt wird. Mögliche Übersetzung ist, wer an mich glaubt und nicht aufhört zu glauben, schreibt Manfred Roth. Die Dinge tun, die Jesus getan hat. Wow. Wenn ich das lese, diese Bibelstelle, fällt mir als allererstes immer eine Geschichte ein. Ich habe die vor ein paar Jahren schon mal hier erzählt. Smith Wigglesworth, einer der großen Glaubensprediger des letzten oder vorletzten Jahrhunderts, 1890 oder sowas, in England. Er wurde eingeladen in eine Gemeinde als Gastsprecher und die hatten gerade einen Verlust zu beklagen und mussten zu einer Beerdigung. Der Pastor musste hin und sagte, möchtest du mitkommen, Smith? Smith sagte, ja, okay. Dann gingen sie in die Leichenhalle. War schon mal eine Leichenhalle, oder? Keiner sagt ein Wort. Die Kinder waren verzweifelt versucht, ruhig zu halten. Kein Gekichere, keine Fragen. Alles sitzt ganz bedächtig, ruhig. Das ist für mich eine der übelsten Atmosphären der Welt. Dieses künstliche Schweigen, wisst ihr, was ich meine? Es ist ein künstliches Schweigen. Es ist ja nicht wirklich nur betroffen, weil es ja die meisten sind ja gar nicht so betroffen, dass sie keine Worte mehr haben. Auf jeden Fall, er kam da rein, setzte sich so in die letzte Reihe, der vorletzte Reihe. Und vorne war der Tote aufgebahrt, noch in dem Sarg drin. Sarg war offen. Und das war nicht der Pastor der Gemeinde, das war ein anderer Pastor, der die Beerdigung leitete. Der fing an. Und Smith Wigglesworth stand auf, ging nach vorne, einfach so, in dieser Leichenhalle, in dieser Atmosphäre, stellt euch das vor, ging zum Sarg, holte den Toten raus, stellte ihn an die Wand der Leichenhalle und sagt in Jesu Namen, komm zurück. Was geschah? Klatsch. Könnt ihr euch das Raunen vorstellen? Was macht der Idiot da? Sind die noch ganz bei Trost? Der Tote knallte mit dem Kopf unten auf den Boden. Es war alles so unschön. Smith ging wieder hin. Ich habe gesagt, in Jesu Namen, komm zurück. Also spätestens jetzt wird doch die Stimmung gekippt, oder? Selbst die Smith Wiggins, was kann ich, also jetzt geht er gerade einen Schritt zu weit. Das ist nicht mehr angemessen. Er packt ihn das dritte Mal, stellt ihn gegen die Wand, in Jesu Namen, komm zurück. Und auf einmal hörst du ein Geräusch, seine Augen gehen auf und der Mann ist wieder da. Eine wahre Geschichte. Eine wahre Geschichte. Das heißt nicht, dass wir das jetzt immer machen sollen. Wenn du also in der Leichenhalle bist, slow down, okay? Wigglesworth hat das auch nicht jedes Mal gemacht, aber dieses eine Mal hat er das getan. Und ich glaube, er konnte das nur tun, weil er bereit war, sich notfalls zu blamieren. Und ich meine, bei uns sind es nicht immer die Leichen, die wir dann an die Wand stellen müssen. Es ist manchmal sind es viel kleinere Sachen, die wir im Glauben tun sollten, die nicht so riskant sind, aber die wir dann schon nicht tun, weil es uns peinlich ist, dass vielleicht die Kollegen mitbekommen, dass ich tatsächlich vom Essen ein Gebet spreche. Ich weiß noch, wie oft ich angesprochen wurde da. Ist dir schlecht? Und mein Kollegen, ja, ich saß da, aber nein, sag ich bete nur für mein Essen, ich danke Gott für mein Essen. Ach so. Ich meine, wo fängt's an? Wigglesworth hatte echt Salbung, keine Frage. Und Gott hat zu ihm gesprochen, sonst hätte er das nicht gemacht. Aber wie oft spricht Gott zu uns und wir tun es nicht, weil wir Angst haben. Weil unser Glaube nicht aktiv werden will. Nicht, dass er es nicht könnte. Vielleicht kann er es auch nicht. Das liegt dann an anderen Dingen. Vielleicht, weil wir unseren Glauben nicht gespeist haben. Ich mag diesen Gedanken, dass Christus uns in Johannes 14 persönlich mitteilt, dass wir dieselben Werke tun sollen, die er getan hat. Und Totenauferstehung war eins davon. Aber es war nicht das Einzige. Fang doch mal mit Lehren an. Oder mit Heilen. Wann hast du das letzte Mal jemand geheilt? Ich heile niemand. Nein, ich weiß schon, was du sagen willst. Natürlich, der Heilige Geist heilt, aber er heilt trotzdem durch dich, wenn du es möchtest. In gewisser Weise bist du tatsächlich ein Heiler. Jeder Heiler, auch die esoterischen Heiler, die haben alle irgendjemanden, auf den sie sich berufen. Sie heilen im Namen von irgendjemandem, oder irgendeinem Spirit, irgendeinem Geist. Wir heilen im Namen und im Auftrag und in der Salbung vom Heiligen Geist Gottes. Das ist, was Gott uns hier sagt. Geht hin, legt Hände auf, heilt. Da steht nicht, betet um Heilung, da steht heilt. Jesus, seine Worte, nicht meine. Im Hebräer 11 steht, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Da wird es doch immer spannend, oder? Oh, spooky. Was will der Herr von mir heute? Was will heute auf mich zukommen? Manchmal stehe ich so auf. Sag ich, Gott, was kommt heute? Gerade wenn irgendeine Herausforderung ansteht. Was willst du heute tun? Was passiert heute? Wie löst du den Knoten, den ich gerade nicht lösen kann? Das ist spannend. Der Herr macht es. Wir haben uns mit dieser Stelle hier ausgiebig befasst. Deswegen einfach nur als Erinnerung. Wir gehen nachher nochmal kurz drauf ein. Ich möchte aber jetzt auf was anderes eingehen, nämlich auf deinen größten Gegner. Wir haben gelesen in Josua 1, Vers 7, ich habe es eben schon betont, sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst. Wir wissen, dass im Neuen Testament das ganze Gesetz das Gesetz der Liebe ist, in dem die ganzen 10 Gebote enthalten sind. Wenn du liebst in Gottes Art und Weise, dann wirst du diese Gebote halten. Da muss dich keiner daran erinnern, dass du nicht mit der Frau deines Nächsten schläfst, nicht irgendwo betrügst oder lügst. Oder andere Dinge tust. Du wirst es einfach nicht tun, weil du liebst ja. Du liebst, respektierst Menschen. Das ist in Befehlsform geschrieben. Es geht um dich. Sei du nur. Es geht nicht um mich, es geht um dich. Wenn du es anders liest, hast du es nicht verstanden. Es geht um dich. Es geht um nur. Ich meine nicht das Reisebüro, sondern wirklich diese Ausschließlichkeitsformel. Nur. Es geht um Entscheidung. Es geht nicht um Fähigkeit oder Fertigkeit. Die hast du vielleicht oder du hast sie nicht. Das ist nicht der Punkt. Gott wird Dinge von dir erwarten, die du überhaupt nicht kannst. Als Gott mir gesagt hat, ich soll predigen, habe ich gestottert. konnte kaum einen Satz klar sagen. Ich war unsicher. Ganz unsicher junger Mann, der mit Stottern seine Probleme hatte. Und ich bin nicht der Einzige, ich bin in guter Gesellschaft. Viele der Größen, Yonggi Cho, Oral Roberts, waren Stotterer. Kenneth Copeland waren Stotterer. Gott ruft Leute, die es nicht drauf haben, weil dann jeder sieht, es ist wohl nicht der, es ist wohl der, der da was tut. Das ist gut so. Wenn Gott dich zu was beruft, was du nicht drauf hast, sag, okay, Herr, ich hab zwar keine Ahnung wie, aber es ist ja dann dein Business. Ich bin da, ich mach, du musst mir nur zeigen, wie. Er ist der Senior-Partner, ich bin der Junior-Partner. Bei allem. Das ist eine gute Stellung, sage ich dir. Weil dann ist er verantwortlich, dass die Dinge auch möglich sind, die er mir sagt, zu tun. Und es geht darum, den einzigen Gegner zu widerstehen, der ein Jünger Jesu von dem abhalten kann, was er tun soll. Und dieser Gegner heißt nach wie vor Furcht. Jemand hat gezählt, dass der Satz "Fürchte dich nicht" 365 Mal in der Bibel steht. Für jeden Tag einmal. Ich weiß nicht, ich habe es nicht nachgezählt, aber es steht sehr, sehr, sehr oft drin. Ich habe es schon ganz oft gelesen. Nur nachgezählt habe ich es noch nicht persönlich. Aber ich glaube mal, dass es so ist. Ich kann mir das vorstellen. Was sagte Jesus dem Jairus, als dessen Tochter gestorben war? Genau, er sagte, fürchte dich nicht. Meine Situation, die übel ist, oder? Du kommst, um den Meister zu holen, dass das Mädchen geheilt wird, was todkrank war. Und dann, kurz bevor du im Haus bist, kommt dir jemand entgegen und sagt, brauchst du den Meister nicht mehr bemühen. Deine Tochter ist gerade gestorben. Und Leute, die wussten auch, wenn jemand tot war. Auch wenn die nicht in der super Universität studiert haben, die wussten auch, was Leben vorbei war. Und dann stell dir das Herz des Vaters vor. Der bekommt die Botschaft. Dein Mädchen ist gestorben. Der nächste Gedanke, das nächste Wort würde alles entscheiden. Niemand wusste das besser als Jesus. Deswegen war Jesus sein erstes Wort. Fürchte dich nicht. Lass jetzt nicht diesen Geist rein, der normalerweise käme. Denn dann wirst du Worte aussprechen, die jedes Wunder verhindern werden. Glaubt mir, wir verhindern die meisten Wunder in unserem Leben selbst. Wir brauchen den Teufel gar nicht dafür. Wir reagieren einfach, wie alle reagieren. Wir reagieren so, wie wir das gelernt haben. Wie wir das beobachtet haben bei unseren Großeltern, bei unseren Eltern. Die Frage ist, wollen wir so weitermachen? Oder wollen wir die Generation sein, die Dinge verändert, sodass unsere Kinder und Kindeskinder bei uns andere Dinge beobachten können? Weil dann haben die es viel leichter als wir. Meine Kinder haben es lange nicht so schwer, die richtigen Wörter zu machen. Jetzt schon nicht und auch nicht, wenn sie Kinder haben. Weil die beobachten uns permanent dabei. Die beobachten Mama und Papa ständig, wie die sich korrigieren, wenn ein falsches Wort kommt. Oh ja, wir korrigieren uns. Und längst nicht nur wir. Inzwischen werden wir viel mehr korrigiert von unseren Kindern. Die passen genau auf, was wir sagen. Papa, was hast du da gerade gesagt? Du liebst Steaks? Man liebt Menschen. Man mag Dinge. Sie zitieren mich. Und das ist gut, oder? Das ist gut. Wenn du so einen Spiegel hast, weißt du? Wer ist unfehlbar, oder? Wer macht immer die richtigen Worte? Wir wollen immer die richtigen Worte machen, aber ich mache sie nicht immer. Ich bin hart am Lernen, echt, seit vielen Jahren hart am Lernen. Lerne immer noch, preis sei Gott. Ich weiß, jeder Tag ist eine neue Chance, mehr zu lernen und in dem Tag was besser zu machen als vorher. Ihr wisst ja, der andere Gegner ist der Herr, gegen den du kämpfst, dein Leben lang. Der Teufel ist ein Gegner mit Furcht und diesen Dingen. Aber der andere Gegner bist du selbst. Ich habe mich vor Jahren entschieden, ich will nicht besser sein als Thomas Hoffmann. Oder als Erika Hofmann. Oder als Hilde Schumacher. Oder als Maria Popp. Oder als irgendeiner von euch. Das ist nicht mehr mein Ziel. Ich will auch nicht besser sein als Superpastor XY. Oh, das war jahrelang mein Problem. Die waren jünger als ich und waren viel erfolgreicher. Weißt du, das kratzt an dem Stolz eigentlich. Ja? Und ich habe mich entschieden, ich will besser sein als der hier von gestern. Das ist mein Ziel. Ob ich damit immer erfolgreich bin, weiß ich nicht. Aber das ist mein Ziel. Da erinnere ich mich immer wieder dran. Sag, Bernd, du kämpfst gegen dich. Das ist der Lauf, wo Paulus von spricht. Ich kämpfe gegen mich, ich laufe nicht gegen euch. Das ist Blödsinn, ich laufe gegen mich. Jeder Tag, wo ich mich nicht in irgendeiner Weise verbessere, ist ein verlorener Tag. Und das heißt nicht, ich bin ständig auf Leistung aus. Das meine ich gar nicht. Es hat mit Charakter, mit Integrität, mit Gottesnähe zu tun. All diese Dinge, die immateriell sind, die gar nicht ein anderer unbedingt mitbekommt. Die Dinge, die du tust, wenn du alleine bist, weißt du? Da besser zu sein. Als vorher. Und ich rede auch nicht aus Fleisch allein. Klar, wir treffen Entscheidungen, aber wenn der Heilige Geist nicht hilft, wenn wir vieles nicht schaffen. Wenn wir an vielen Dingen einfach versagen. Das ist einfach so. Und dann zu sagen, Gott, du weißt gerade, ich habe es versucht, habe versagt. Bitte hilf du mir. Ich krieg's nicht hin. Wenn ich sage, Gott ist schuld an allem Guten in meinem Leben, dann ist das meine tiefste Überzeugung. An allem Guten. Und ich weiß auch, wer oft schuld ist an den üblen Dingen in meinem Leben. Meine Entscheidung, meine Worte, meine Einstellung, meine Fehlhaltung, mein Versagen. Da brauche ich auch gar keinen für, der mir das sagt, das weiß ich. Es ist gut, das zu wissen, es ist entspannt. Er ist schuld an allem Guten. Und am Rest habe ich manchmal Mitschuld. Nicht immer, nur, Gott sei Dank, gibt ja auch andere Elemente. Aber oft, wie ich reagiere auf Situationen, das ist das Problem. Wie schnell ist man stolz und reagiert verletzt? Oder reagiert bitter? Kann Gott was dafür, wenn ich bitter reagiere? Kann Gott was dafür, wenn mich jemand unfair anschießt? Nee. Es gehört zu unserem Leben, die Dinge passieren. Leute sterben, die wir lieb haben. Beruflich läuft nicht immer alles so glatt. Leute beleidigen uns, Leute verraten uns. Aber meine Reaktion darauf ist meine Verantwortung. Ich bin verantwortlich für meine Gefühle. Niemand sonst. Ja, aber der hat dich doch so verletzt. Moment. Mag sein. Was ist meine Verantwortung? Zu vergeben und gute Gedanken zuzulassen und nicht die anderen. Dankbarkeit, sofort Dankbarkeit hervorzurufen. Wer von euch hat die Tribute von Panem gesehen? Wer von euch hat den letzten Teil gesehen, den vierten Teil? So, da war für mich mein Höhepunkt. Ganz am Ende, war fast schon der Abspann da. Da saß dieses Mädel, nach all den Kämpfen und all dem Verlusten und all dem Zeugs, mit ihren zwei Kindern, und sagte ihrem Säugling, den sie gerade im Arm hielt, weißt du, ich bin so verletzt, so sinngemäß, weißt du, ich bin so verletzt, ich habe so viel Übles erlebt, so viel Verrat, so viel schlimmste Dinge. Aber, weißt du, ich habe einen Weg gefunden, wie ich die Albträume besiege, die mich jede Nacht versuchen heimzusuchen. Ich sag danke, ich erinnere mich an all die guten Dinge, hat sie gesagt, an all die guten Dinge, die ich erlebt habe, die auch da waren, in all den Katastrophen. Und die wiederhole ich immer und immer und immer und immer und immer wieder. Und das ist mein Schlüssel, rauszukommen aus Bitterkeit, aus Albträumen, aus all dem. Und da denke ich, das Mädel hat recht. Das ist eine grundbiblische Verhaltensweise. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Wenn wir danken lernen, dann kommen wir im Glauben richtig weit. Wenn wir danken nicht lernen, verzweifeln wir schon an der Vortür im Vorzimmer zum Glauben. In der Hoffnung. Weil die Hoffnung kommt gar nicht rein. Ohne Danken hast du keine Hoffnung, zumindest keine, die bleibt. Hoffnung verzieht sich, wenn Undank oder Bitterkeit kommt, kann Hoffnung nicht bleiben. Hoffnung ist ein grundpositives Bild. Und wenn du in dir was anderes als positive Bilder zulässt, dann weißt du, was siegt. Die negativen Nachrichten sind immer die hängen bleiben. Die guten Dinge, die vergisst man ganz schnell wieder. Und das ist ein Fehler. Israel hat das gewusst. Israel hat Lieder, Psalmen, die meisten Psalmen sind davon, nur um sich zu erinnern, was Gott gemacht hat, damit Generationen nach dem Durchschreiten des Roten Meeres noch wussten, dass Gott es war. Dass Gott das ganze Volk aus der Knechtschaft rausgeholt hat. Das ist bloß nicht vergessen. Ganze Feste im Judentum sind darauf ausgerichtet, diese Dankbarkeit hochzuhalten und zu bewahren. Immer wieder zu wiederholen. Wie der Spotttölpel. Immer wieder wiederholen. Immer wieder wiederholen. Wie heißt sie? Aberdeen, irgendwas mit. Kathleen, nee. Catless, genau. Catless. Miss. Catless. Wie auch immer. Aberdeen habe ich mir behalten. Okay, das ist eine schöne Stadt in dem Vereinigten Königreich. Was sind die Grundregeln und Grundstrategien des Feindes? Die sollten wir kennen. Die eine ist Verführung. Nicht wirklich so kompliziert. Das andere ist Ablenkung. Schon interessanter. Ich habe euch mal von dem Dompteur erzählt, der immer seinen Hocker in der Hand hat, wisst ihr? Und die Peitsche in der anderen. Und der den Hocker nicht nur zum Spielen hat, sondern er lenkt damit die Raubkatzen ab. Das ist das Ziel. Der Hocker ist nur zur Ablenkung da. Weil er weiß genau, wenn die nicht lange genug abgelenkt sind, zerreißen sie ihn. Das ist in ihrer Natur. Ja? Die sind in einer gereizten Situation, in diesem Käfig und müssen auf irgendwelchen Hockern da sitzen. Das ist gegen ihre Natur. Und wenn die können, wenn die nicht abgelenkt werden, sind das hochgefährliche Gegner in diesem Käfig, wo er dann nicht mehr rauskäme mit seiner Peitsche. Und Verwirrung. Maria hat neulich drüber gepredigt, genau über die drei Dinge. Gell? Das sind die Grundstrategien. Ist nicht wirklich was Neues. Ist auch nicht so spektakulär, dass wir das nicht verstehen können. Aber damit arbeitet er. Und wenn wir uns die Stopper anschauen, die Stopper des Feindes, dann sehen wir Unwissenheit als einen davon. Nicht zu wissen, schützt sich ja nicht vor den Nachteilen davon, oder? Wenn du in Deutschland, was weiß ich, kommst als Asylant hier rein, hast vielleicht in deinem Heimatland für eine Flasche Wodka einen Führerschein gekauft, ich habe so jemanden mal kennengelernt, so lief das da, und fährst dann im deutschen Straßenverkehr, ohne dass du eine Ahnung hast, was die Schilder bedeuten, die da stehen. Die Unwissenheit schützt dich nicht vor einer Katastrophe. Oder die Unwissenheit, wenn dein Auto einen Fehler hat, was weiß ich, hat einen platten Reifen oder irgendwas, und du fährst trotzdem, die Unwissenheit wird dich nicht schützen. Unwissenheit ist ein Stopper des Feindes. Darum liebt er es, wenn du morgens in deinen Tag startest, ohne in deine Bibel geguckt zu haben und ohne mit Gott Zeit verbracht zu haben. Das ist eine seiner größten Chancen dann. Weil dann bist du wenig geschützt und angreifbar. Mehr als du oft ahnst. Die zweite Gruppe von Stoppern sind Unglauben. Unglauben und Unwissenheit hängen zusammen, weil je weniger ich weiß über Gott, desto weniger glaube ich. Ist doch klar. Wo kommt der Glaube her? Aus dem Hören des Wortes Gottes. Höre ich kein Wort Gottes, bleibt der Unglauben da, wo er ist, wo er schon immer war. Kann sich sogar noch vermehren. Der dritte Stopper ist Ungehorsam. Ist übrigens einer der gefährlichsten. Denn Ungehorsam ist eine Entscheidung. Gott sagt dir, geh nach Afrika in die Mission. Und du sagst, vergiss es, Gott. Gefährlich. Weil da wäre der Plan A für dein Leben von Gott. Wenn der Plan A nicht möglich ist, Gott hat auch noch Plan B und C, aber die sind nie so gut wie Plan A. Du wirst weder so erfolgreich sein in dem, was du für Gott tust, noch überhaupt in deinem Leben. Weil Plan A hast du dich dagegen entschieden. Ich sage nicht, dass du nach Afrika gehst. Ich glaube, du bist genau richtig hier. Immer wenn ich Missionaren begegne, hier, die nach Deutschland reinkommen und sagen, sie müssten irgendwo hin, sage ich, bitte bleib hier. Hier ist Missionsland. Wir haben 1,8% von neuem geborenen Christen in diesem Land. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Das ist einer der Gründe, warum wir so eine sehr liberale Regierung und Politik haben in unserem Land. Liberal, hört sich gut an, Freiheit. Freiheit von was eigentlich? Ich glaube, da ist oft Freiheit von Gott mit drin. Ja, lass uns das selbst gestalten, lass uns alles akzeptieren, alles tolerieren. Nur natürlich keine Christen, die radikal sind. Da können wir nicht mit umgehen. Beobachte mal liberale Politiker, wenn es darum geht. Alles andere geht, also Homo-Ehe ist kein Problem oder drittes Geschlecht zu haben oder gar kein Geschlecht. Alles okay, Kinder abzutreiben noch bis zum letzten Moment, alles in Ordnung. Aber bitte, komm bloß nicht jetzt damit, dass Christus der einzige Weg ist. Also das ist ja wirklich intolerant, oder? Leute, der Tag wird kommen, wo Augen aufgehen sagen und für manche wird es zu spät sein. Und der vierte Stopper ist Furcht. Der gute alte Bekannte von uns allen. Jeder hat schon mit ihm zu tun gehabt, oder? Furcht, Menschenfurcht, Furcht vor Ablehnung, Furcht vor Versagen, Furcht, dass Leute sehen, wer ich wirklich bin. Oh ja, alter Bekannter. Gibt ein ganz tolles Lied, ist leider auf Englisch. Das heißt Hello Fear von Kirk Franklin, wenn man kann, solltet ihr euch anhören, wenn ihr Englisch könnt. Fantastisch. Er verabschiedet sich da ganz freundlich und höflich von der Furcht, die ihn sein ganzes Leben lang begleitet hat. You have to go. Bye bye. Ja. Warum misst Gott der Beseitigung von Furcht eigentlich so viel Bedeutung bei? Weil Furcht die Hauptursache für diese Stopper und der Hauptinhalt für die Strategien des Feindes ist. Das Wesen der Furcht, ganz kurz und knackig. Furcht ist eine abhängige Lebensform. Sie benötigt einen Wirt, um zu existieren. So wie eine Mistel an einem Baum. Ohne Baum keine Mistel. Die Mistel zieht dem Baum die Kraft raus. Oder wie eine Milbe bei einem Vogel oder bei einem Tier oder wo auch immer. Die zieht sich die Kraft raus aus ihrem Wirt. Furcht ist negativer Glaube. Furcht ist nicht neutral. Furcht ist die Abwesenheit von Frieden. Allein das sollte uns schon nachdenklich stimmen. Frieden ist das, was Gott uns verheißen und versprochen hat und gebracht hat. Frieden und Freude. Wenn aber Furcht in meinem Leben ist, habe ich keinen Frieden. Versuch mal, Frieden zu haben, wenn du vor irgendwas gerade Furcht hast. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Es ist wie, wenn Furcht alles auffrisst, was an Frieden versucht reinzukommen. Und Gott hat Frieden für uns. Gott sei Dank. Ein Frieden, der jenseits dessen ist. Gott sagt, er lässt uns unseren Frieden und schenkt uns seinen noch obendrauf. Das ist, wie er ist. Und dann kommt Furcht, macht's Maul auf und weg ist der Frieden. Deswegen, Furcht ist niemand, den wir dulden sollten in unserem Leben. Zudem sollten wir öfters Bye-bye sagen. Winken und sagen, Furcht raus hier. Kein Platz für dich. Furcht nennt Gott immer einen Lügner. Immer. Wie macht's das? Oh, ich bin nicht geheilt. Der Pastor hat zwar für mich gebetet, aber der Schmerz ist immer noch da. Kann nicht so ganz stimmen, was die Bibel da über Heilung sagt. Ich kann niemandem das Evangelium weitergeben. Ich bin doch so ein kleines Licht. Ich bin doch so jung im Glauben. Ich habe doch so wenig Ahnung. Wenn ich so gedacht hätte, gäbe es diese Gemeinde nicht. Als ich angefangen habe, das Evangelium zu verkünden, hatte ich überhaupt keine Ahnung von irgendetwas. Ich habe nie in der Bibel gelesen. Ich wusste nur eins. Das ist, was ich zu tun habe. Ich muss Leuten von diesem Jesus erzählen, dem mein Leben gerettet hat. Ich war erst 20. Ich war jung, unerfahren und geistig völlig unbelegt. Oder ich kann mit niemandem um Heilung beten. Ich kann Gott Leute nicht heilen. Das funktioniert gar nicht bei mir. Das kann ja der Pastor kann das oder mein Zellleiter vielleicht noch, aber ich doch nicht. Furcht hält dich fern. Wovor hast du denn Angst? Das andere sehen, dass nichts passiert, stimmt's? Als ich eben die Hände aufgelegt habe in Iris, als wir eben hier gesegnet haben, wer von euch hat was gespürt an Salbung? Mach mal kurz die Hand hoch. Okay, schätzungsweise 20, 25 Hände. Wahrscheinlich standen mehr Leute vorne. Aber ist es an mir zu sagen, wo was passiert? Ist es nicht an mir, dem Eindruck zu folgen, den Gott mir gegeben hat? Gott hat uns gesagt, wir sollen heute Hände auflegen und sollen das weitergeben, was Gott uns gegeben hat. Wir haben keine Ahnung, was das ist für jeden Einzelnen. Aber viele haben was gespürt und ich bin überzeugt, auch andere haben was bekommen. Weil ich habe nichts gespürt, als wir in Amerika waren jetzt und haben uns dienen lassen. Ich habe gar nichts gespürt. Das ist oft so, ich spüre oft gar nichts. Aber hinterher merke ich, es ganz viel da. Weil andere mir das widerspiegeln und sagen, ey, da ist viel mehr Salbung als sonst. Oh, okay, ich gar nicht gemerkt, aber gut, freue ich mich. Wo kommt sie her? Von ihm. Worüber kommt sie zu mir? In der Regel durch Menschen. So funktioniert es im Reich Gottes. Ich kann keine eigene Zelle leiten. Wer sagt das? Wenn ich eine Gemeinde starten könnte, ohne zu wissen, dass es meine würde, weil Gott mir gesagt hat, ich soll es tun. Wer sagt, dass du es nicht auch kannst? Dass du nicht einen Menschen durch deinen Dienst segnen kannst und dabei selber wächst, weil durch Leitung wird man selbst geführt. Ich wachse, indem ich andere führe. Oder ich kann nicht aufhören zu rauchen, ich kann nicht aufhören Alkohol zu trinken, ich kann nicht aufhören Pornografie zu konsumieren, ich kann nicht aufhören meine Frau zu schlagen und, ich kann nicht aufhören zu lügen. Wer sagt das? Die Furcht. Ich bin überzeugt, du hast es schon versucht. Du hast gemerkt, es hat nicht geklappt. Du hast Leute enttäuscht, dass du wieder rückfällig geworden bist. Der Glaube gibt nicht auf. Der Glaube baut an dem Bild seiner Hoffnung, bis er stark genug ist, Dinge zu überwinden, die er aus eigener Kraft, der Mensch aus eigener Kraft, nie überwinden könnte. Leute werden frei, oft in einem Atemzug, in einem Augenblick. Manche bleiben es aber nicht, weil sie selbst entscheiden, zurückzugehen. Weil es Gewohnheiten sind, ne? Man hat es immer so gemacht, die Zigarette nach dem Abendessen und zack, ist man wieder drauf. Siehst du, die Befreiung war gar nicht echt, die war echt, oh ja. Aber unsere Entscheidungen können Gottes Befreiung und Gottes Entscheidung außer Kraft setzen für unser Leben. Das ist ja dieses Ding des eigenen Willens, den Gott uns gegeben hat. Gott sei Dank haben wir ihn, aber manchmal erweisen wir uns nicht als so weise. Und dann denkt, es wäre besser, man hätte nicht. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht oder Disziplin. 2. Timotheus 1, Vers 7. Das ist der Geist, den du hast. Das ist der Geist, der dir gehören sollte. Ein Geist der Liebe, der Kraft und der Disziplin. Das heißt, es ist in dir, es ist da, es ist angelegt. Die Frage ist nur, ob du es aktivierst. Kennst du so Computerprogramme, du installierst sie und da steht drin, dass es dann irgendwelche Codes gibt, die du noch kaufen musst, und dann kannst du das und das und das noch freischalten. Spiele oder Programme. Das in vielen Bereichen ist das gängige Praxis. Und so ist es im Glauben auch. Die Dinge sind in uns längst angelegt. Nur die Freischaltung ist unsere Entscheidung. Niemand zwingt dich dazu, das Leben zu führen, das Gott für dich hat. Gott liebt dich auch sonst, gar keine Frage. Nur kann er dich nicht in dieser Weise schützen und fördern, wie er das gerne möchte. Weil unsere Entscheidung akzeptiert er und respektiert er. Wie er es schon bei Adam und Eva tat. Er respektierte ihre Entscheidung. Aber sie trugen auch die Folgen. Wenn wir die Wahrheit des Wortes in eine furchtbesetzte Situation hineinbringen, wird es immer die Furcht sein, die geht. Ja, das bedeutet manchmal, dass man dieselben Dinge immer und immer wieder sagen muss. Nämlich die Dinge, die die Bibel sagt. Damit das geht, was entgegen dem steht, was Gott sagt. Zum Beispiel Krankheit. Ich bin geheilt in Jesu Wunden, steht in Jesaja 53. Und die Schmerzen klopfen trotzdem an. Oder die Diagnose macht trotzdem Druck. Wir können alles tun, was die Ärzte uns bieten, keine Frage. Aber das Wichtigste wird sein, dass wir die Proklamation aufrechterhalten, dessen, was Gott über uns sagt. Und wenn es auch durch lange Dinge geht, was Hilde ist hier, die hat monatelang ein Erlebnis nach dem anderen gehabt, in Kliniken und Krankenhäusern, aber sie hat nicht aufgehört, das auszusprechen und zu glauben, was richtig ist. Obwohl alles mit Sicherheit um sie herum das Gegenteil wiedergespiegelt hat. Renate lebt jetzt eine ganz ähnliche Situation. Ich kann dir nicht erklären, warum man durch so Situationen gehen muss. Ich weiß, dass Gott damit nichts zu tun hat. Und im Himmel werden wir manche Dinge vielleicht verstehen. Aber eins weiß ich, Gott ist immer noch gut. Und Gott hat immer noch den Ausweg. Und daran festzuhalten, ist immer noch die beste Idee. Was würdest du tun, wenn du keine Furcht hättest? Welches Geschäft würdest du aufmachen? Welche Ausbildung würdest du noch machen? Wem würdest du besonders dienen? Was würdest du mit dem Rest deines Lebens anfangen, wenn du keine Furcht hättest? So schlecht ausgebildet zu sein oder und so weiter. Das ist eine der wichtigsten Fragen unseres Lebens, die ich immer wieder stelle, auch von hier aus. Nimm die Frage mit und find deine Antwort. Und möglicherweise steckt da eine echte Berufung drin für dein Leben. Das ist die MSC Oscar, das größte Containerschiff der Welt. 19.224 Tonnen Container und 395 Meter lang. Das ist richtig groß, oder? Glauben ist unser Versorgungsschiff. Da passt mehr drauf als auf die MSC Oscar. Glaube empfängt das durch Gnade Bereitgestellte. Im Römer 4 steht, darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Das Größte und Beste an Vers 16 ist, dass es aus Glauben ist, dass es nach Gnade gehe. Die Gnade hat zum Beispiel vor 2000 Jahren deine Heilung für dich bereitgestellt und der Glaube empfängt sie jetzt. Der Glaube ruft das Seiende nie so, wie es ist. Das tut nur der fleischliche Verstand. Alles Natürliche bewegt sich bergabwärts, stimmt's? Es verbessert sich nicht von selbst. Das tut es nie. Der Glaube ruft das Nichtsseiende, als ob es schon wäre. Hebräer 11, Vers 1. Glaube ist das Containerschiff, durch das du die Segnungen Gottes aus himmlischen Lagern zu deinem Heimathafen transportierst. Als Pfingsten geschah, öffnete Gott eine Tür von der jenseitigen Welt in diese Welt. Als die Leute anfingen, in neuen Zungen zu sprechen, geschah mehr als nur das. Der Heilige Geist war in Feuerflammen sichtbar auf ihnen. Und von diesem Moment an war das Geschlecht der Superhelden geboren. Ich meine nicht Marvel's Avengers oder die Gerechtigkeitsliga. Ich meine Christen, die angefangen haben, Unglaubliches zu tun. Einfache Menschen, Fischer vielerorts, die anfingen, Leute zu heilen, Tote aufzuerwecken. Gemeinden zu gründen, die ganze Welt zu evangelisieren, zu sterben für den Glauben. von Löwen zerfressen, von Gladiatoren zerstückelt. Zu Pfingsten wurde diese Tür aufgemacht. Und immer wenn du mit jemandem betest und die Salbung irgendetwas bewirkt, zum Beispiel Heilung oder einfach eine innere Berührung, ist dasselbe Fenster aktiv durch dich. Der Heilige Geist lebt in uns, wenn wir Christus nachfolgen. Und da heraus fließt die Herrlichkeit des Himmels immer dann, wenn wir den Glauben haben, dass Dinge möglich sind, die Gott sagt, die möglich sind. Oft gegen unsere Vernunft. Iris und ich, wir haben ein Standardmotto für unsere Ehe, schon bevor wir verheiratet waren. Against all odds. Bis Jesus, against all odds. Mit Jesus gegen alle Chancen. Wir kommen oft in Situationen, wo wir keine Chancen haben. Rechnerisch. Menschlich betrachtet. Und dann kommt Gott und sagt, tu's. Tu's trotzdem. Und du gehst gegen alle Chancen. Vielleicht versagst du dabei. Vielleicht erlebst du große Siege, was auch immer. Gegen alle Chancen ist nie billig. Es war auch nie billig. Und es wird es nie sein. Glaube ist der Generalschlüssel für jeden Segen. Der Gerechte soll aus Glauben leben. Das lesen wir mehrfach, im Alten und im Neuen Testament. Der Glaube funktioniert immer auf die gleiche Weise. Auch da haben wir Markus 11 uns schon angeschaut. Du glaubst im Herzen, du sprichst im Glauben und du erhältst aus Glauben. Du kannst nichts davon wegnehmen. Du glaubst im Herzen, du sprichst im Glauben und du hältst aus dem Glauben heraus, wofür du gebetet hast. Glauben wird immer eine große Belohnung erhalten, wenn er durchfällt, wenn er durchhält. Was ist denn Glaube? Und hier sind wir wieder bei Hebräer 11, Vers 1. Die Verwirklichung dessen, was man hofft. Was hoffst du, wenn es um deine Gesundheit geht, wenn es um deine Ehe geht, um deine Arbeit, um deinen Wohlstand? Was hoffst du? Was ist das innere Bild? Ja, es wird bleiben, wie es ist. Okay, das wirst du haben. Oh, ich werde über das hinausgehen, wo meine Familie jemals war. Du wirst es haben, wenn es dein inneres Bild ist. Wenn das die Hoffnung ist, gegründet auf Gottes Wort. Und Gott gibt eine Menge Grund für solche Hoffnung. Wie wird Glaube wirksam? Durch Liebe. Durch das aktuelle Hören des Wortes Gottes. Und durch Glauben erhalten wir alles, was zählt. Ich meine wirklich alles. Das Wichtigste erhaltet ihr am Anfang. Geistliche Sohn- und Tochterschaft. Die größte Frage der Menschen, auch hier im Raum und überall auf der Welt, ohne jede Ausnahme, die größte Frage jedes einzelnen Menschen, das habe ich herausgefunden, ist, wer bin ich? Das ist die größte Frage. Leute betäuben sich oft, weil die Frage so scheinbar unauflösbar ist, unbeantwortbar ist. Was bin ich? Wer bin ich? Wozu bin ich hier? Was soll das Ganze? Okay, ich beschäftige mich, bin auf der Arbeit erfolgreich, starte durch in Karriere, damit ich bloß nicht über diese Frage so viel weiterdenken muss. Nehme 6 Drugs und Alkohol oder Rock'n'Roll oder was auch immer und betäube mich damit, damit ich bloß über diese Frage nicht so viel weiterdenken muss. Mach die Ellenbogen breit und stupse alles weg, was mir irgendwie zu nah kommt, bloß dass keiner so nah an mein Herz kommt, dass ich mir diese Frage wieder stellen muss. Wer bin ich? Das ist eine schmerzhafte Frage. Ich habe meine Antwort gefunden. Ich bin ein vielgeliebter Sohn von meinem himmlischen Vater. Weißt du, selbst wenn die wichtigsten Menschen meines Lebens gestorben wären, wenn ich kein Vermögen mehr hätte, wenn ich krank wäre, die Frage würde sich nie ändern. Und die Antwort darauf trägt dich durch ein ganzes Leben mit all den Höhen und Tiefen, die es gibt. Wenn du diese Frage nicht beantwortet hast, auch wenn du Christ bist, wirst du absacken, wirst wieder mal ganz verschwinden und irgendwann wirst du wieder mal dich erinnern, war ganz gut, Christ zu sein, Gemeinde zu sein, ist schon ganz hilfreich. Aber die Frage ist nicht beantwortet, solange du nicht tief in dir die Stimme deines Vaters hörst. Vielgeliebte Tochter, vielgeliebter Sohn, dafür ist er gestorben. All die anderen Dinge sind wunderschön, Heilung, Wohlstand, Befreiung, wunderschön. Aber der Kern deines Glaubens ist, wer du bist. Und wenn du weißt, wer du bist, ist niemand mehr in der Lage, dich zu stoppen. Niemand. Niemals wieder. Auch keine Furcht. Weil du weißt, wer du bist. Weißt du, dass du nie mehr verlieren kannst. Weil du längst im Sieg des Größeren lebst. Christus ist dein Sieg, Christus ist dein Leben. Und wenn mir jemand das Leben nimmt, wo ist das Problem? Ich weiß, es geht weiter. Wenn das Leben hier zu Ende ist, fängt noch ein besseres an. Und das hier ist schon gut als Christ, oder? Also hier in Deutschland zumindest. Es gibt andere Orte, wo vielleicht die Meinung anders ausfallen würde. Wir haben so ein Vorrecht, hier zu leben. So ein Vorrecht. Bevor du wärst jetzt irgendwo in Persien, im Iran, im Irak, irgendwo, Syrien. Da haben Christen gerade eine richtig, richtig üble, schwere Zeit. Ich weiß nicht, ob wir so eine Zeit hier auch mal erleben. Hoffe nicht. Aber im Moment bin ich total dankbar. Total dankbar. Und das sollte das Gefühl sein, was wir haben, wenn wir an diese Dinge denken. Gott hat uns ein Vorrecht gegeben. Wir haben das nicht verdient. Wir sind nicht besser als die Christen in anderen Ländern. Aus irgendeinem Grund haben wir das Vorrecht, hier zu leben. Nutz es. Frag Gott, was darf ich mit dem Vorrecht tun? Wie kann ich den Menschen hier von Jesus erzählen, die doch viel weniger von Jesus wissen als in diesen Ländern? So ein Vorrecht. Mein dritter und letzter Punkt ist, Liebe und Hoffnung bringen den Glauben ans Ziel. Mein Treibstoff ist wichtig. Liebe ist mein Treibstoff. Der Tank muss gefüllt sein. Wenn er leer ist, gehen Dinge schief. Auch von uns Christen. Wenn dein Liebestank nicht gefüllt ist, wirst du ein unerträglicher Ehemann oder Ehefrau sein. Ein grausamer Mitarbeiter für deine Firma. Ewig krank, unzufrieden, mürrig. Das sind alles Attribute davon, wenn der Liebestank leer ist. Liebe ist wesentlich. Und ich bin froh, dass Gott unseren Liebestank füllt. Er ist sehr großzügig übrigens damit. Er hat ein Reservoir, das weit jenseits dessen ist, was irgendeine Raffinerie in Deutschland oder anderswo hat. Er hat unbegrenzten Vorrat an diesem kostbaren Treibstoff. Liebe ist nötig, weißt du, damit dein Containerschiff die Distanz zu deinem Heimathafen überwinden kann, um Gottes Reichtümer vom Himmel auf die Erde zu bringen. Die MSC Oscar soll doch ankommen. Mit all den tollen Sachen drauf, die Gott für uns hat. Und die wir auch brauchen für unseren Dienst. Liebe ist das größte Gebot. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten und dich selbst. Alle drei Bereiche sind wesentlich. Und Liebe, weißt du, habe ich herausgefunden, wird durch Gehorsam sichtbar. Liebe hat Werke. Oh, lüg dich nicht in die Tasche. Wenn du keine Werke hast, vergiss, dass du liebst. Du kannst deiner Frau oder deinem Mann ständig sagen, ich liebe dich. Wenn da keine Werke hinterstehen, vergiss es. Es ist hohl und leer. Und niemand glaubt dir auf Dauer. Wenn du Gott liebst und hast keine Werke der Liebe, bist seinem Wort ungehorsam, vergiss es doch einfach. Gott hat klar definiert, wer mich liebt, hält meine Worte, liebt meine Gebote und bringt viel Frucht. Wenn ich das nicht tue, sagt Gott, Umkehrschluss, liebst mich nicht. Okay, das ist eine klare Ansage. Ich weiß gern, wo ich dran bin. Und Gott auch. Liebe bringt Opfer. Und sie stellt den Willen Gottes über den meinen. Das Wort Gottes über meine Erfahrungen und Umstände. Liebe führt immer zu Frucht für das Reich Gottes. Liebe lässt mich nicht passiv bleiben. Unmöglich. Ein anderes Ding. Navigationssystem. Einige haben es bestimmt bei sich im Auto. Da haben uns jetzt extra eins gekauft für Amerika, da brauchen wir das nicht immer für viel Geld mieten. Navigationssystem. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unser Bild. Ihr seht hier eine Karte. Wird jetzt hier nicht finden, weil es nur amerikanische Karten hat. Die sind sehr stabil. So für die Scheibe gedacht, nicht hier für. Vielleicht machst du es einfach wieder fest, Schatz. Man könnte auch einen Kompass nehmen. Habe ich einen Kompass? Habe ich auch dabei. In meiner Militärzeit hatten wir noch keine Navis, da hatten wir so ein Ding. Ne? Das muss man immer noch machen. Karte und Kompass ist immer noch wichtig. Ja. So. Ja, Kompass oder Navi, was auch immer du benutzt. Die Hoffnung ist das. Das Bild deiner Hoffnung ist das entscheidende Element. Was nutzt dir all der Treibstoff, wenn du kein Ziel hast? Wo bringst du den Glauben dann hin? Wo ist die Lagerhalle im Himmel? Wo ist die Tür hier auf der Erde? Wie bringe ich die Sachen hierher, indem ich weiß, was mir gehört? Glaube kann nur das abholen, was deine Hoffnung ihm zeigt. Wenn du in der Wäscherei warst, hast du was abgegeben zum Reinigen. Und dann gehst du dann eine Woche später hin und willst deinen Sakko abholen oder deinen Kleid oder was auch immer. Was wollen die von dir? Diesen kleinen Abholschein. Wem ist das schon mal passiert, dass ihr den vergessen hattet? Kriegst nichts ohne Abholschein. Kriegst nichts? Du brauchst ein klares Zeichen, ein klares Ziel. Das ist mein Abholschein, das gehört mir. Wir gehen manchmal zu Gott ohne Abholschein, weißt du? Und machen mal so einen Rundumschlag, so mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt mal ein bisschen glaube und bete. Mal gucken, was passiert. Es passiert gar nichts. Nichts passiert, weil du überhaupt nicht weißt, was dir gehört. Wenn du nicht mal weißt, wer du bist, dann weißt du noch viel weniger, was dir gehört. Wenn ich weiß, wer mein Vater ist, dann weiß ich, worauf ich Zugriff habe. Wenn meine Kinder nach Hause kommen und gehen in den Kühlschrank, dann wissen die alles, was da drin ist, es sei denn, es steht ein Name drauf. Können sie benutzen, stimmt's? Die Butter, die Wurst, den Jelly, die Milch. Die fragen dann nicht, oh Papa, oh, da steht so ein Liter Milch. Ich würde mir so gern jetzt ein paar Cerealien zubereiten. Dürfte ich mir wohl mit dem Liter Milch was nehmen? Nee, die holen den Liter Milch, machen ihre Cerealien rein und futtern den auf. Ohne ein Wort. Ohne Dankbarkeit, ohne Kniefall. Also wird bei euch nicht so sein, aber so ist das bei uns. Und der Grund ist der, sie wissen, wer Vater ist, wer Mama ist und was denen gehört. Die fahren immer in einem wunderschönen Auto hier, jeden Sonntag. Und die bedanken sich nie, dass sie mitgenommen werden. Weil sie wissen, das ist Papa, Mamas Auto. Klar war ich damit. Ist doch logisch, warum soll ich mir Gedanken machen? Sie wissen, wer ihr Vater ist. Weißt du, wer dein Vater ist? Wenn du weißt, wer dein Vater ist, weißt du, was dir gehört. Wenn du weißt, wer er wirklich ist. Viele wissen immer noch nicht, dass Gott gut ist. Wir denken immer noch, Gott ist mal gut und mal schlecht. Haben seltsame Gottesbilder. Gott ist immer gut. Gott liebt dich immer. Selbst wenn du völlig versagst. Selbst wenn du im Müll badest. Er liebt dich trotzdem. Er wird dich nicht vor allem schützen können, weil er hat dir deine Entscheidung, deinen Willen gegeben. Aber sobald du umkehrst und sagst, Gott, es tut mir so leid, so Blödsinn habe ich da gemacht, vergib mir. Er sagt, komm her, Junge, komm her. Kriegst neue Kleider, alles wird gut. So ist er. Aber ich muss das wissen. Ich brauche das Navi. Ich muss wissen, wo in die Richtung geht. Das Wort des Glaubens, weißt du, ist in der Lage, dich vom Loser zum Sieger zu machen. Es geht um eine Umprogrammierung. Nee, nicht Gehirnwäsche, weißt du, das ist so ein negatives Wort. Aber eigentlich geht es darum, dass ich meine Gedanken tatsächlich säubern muss. Weil da so viele andere Wege angelernt wurden durch all die Jahre, die mir nicht wirklich gut tun. Wenn ich dann Gottes Wort nehme, anstatt dieser Gedanken, die ich so gelernt habe von klein auf, dann fangen sich an, Dinge wirklich zu verändern. Es ist wichtig, dass du beständig im Wort Gottes bist und so das lebendige Wort beständig auf dich einwirken kann. Es ist so ein bisschen wie eine radioaktive Strahlung, die einen Tumor abtötet. Wir wissen, dass eine Bestrahlung in diesem Bereich auch immer massive Nebenwirkungen hat und auch gesundes Gewebe zerstört. Das ist bei der Strahlung vom Wort Gottes anders. Die konzentriert sich tatsächlich ausschließlich auf den Tumor, auf die üblen Zellen in unserem Körper, die Dinge versuchen zu vernichten. Ich rede jetzt von geistlichen Viren, würde jetzt Siegfried sagen. Gell? Und die werden zerstört durch die Bestrahlung mit dem Wort Gottes. Unsere anderen Gedanken, weißt du, Epheser 6 spricht ja davon, dass wir unsere eigenen Gedanken verändern müssen, Gedankengebäude einreißen müssen. Und dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du ganz klar im Willen Gottes beten kannst und eben 100% auch erhältst dessen, was du bittest. Und an dem Punkt sind eben wenige Christen bisher angekommen. Viele machen so Rundumschläge und versuchen mal alles Mögliche und es passiert dann nicht. Dann sind sie enttäuscht und denken, es stimmt ja gar nicht. Fakt ist, wir sind oft nur nicht voll mit dem Wort. Wir sind voll mit ganz vielen anderen Dingen. Und nehmen das Wort mal so mit rein. Es kostet oft was. Absonderung nennt die Bibel das. Das heißt, ich muss Dinge sein lassen, die meine Aufmerksamkeit ablenken. Wisst ihr, Ablenkung, eine der Hauptwege des Feindes? Guck jeden Tag 3 Serien, am besten jüngere Serien, die sind voll gestopft mit übelsten Dingen. Wisst ihr, das ist oft der Pausenklon, der Perverse ist in diesem Film oder der Homosexuelle ist. Oder da kommen Werte mit rein, du guckst sie jeden Tag und ist ja ganz nett und ganz lustig. Es sind noch ein paar nette Elemente dabei, die Schauspieler sind alle so sympathisch. Und du merkst gar nicht, wie der Teufel dich durch diese Dinge Stück für Stück verändert. Auf einmal ist es ja gar nicht mehr so schlimm, wenn einer im Swingerclub geht oder ein bisschen pervers ist. Oder das ist halt so. Das machen halt manche Leute. Das ist ja nicht so schlimm. Wir lernen, Sünde nicht mehr so zu nennen. So ist ein schleichendes Gift. Das ist nicht so die Dosis auf einmal. Dann müsstest du dir andere Sachen angucken. Dann weißt du, wenn du einen richtigen knallharten Horrorfilm oder einen Pornofilm schaust, dann weißt du, was es ist. Weißt du, wer der Autor ist. Aber bei anderen Dingen, sei sensibel. Sei sensibel. Prüfe, womit du dich jeden Tag füllst. Ich sage nicht, dass alles schlecht ist, aber es sind Elemente oft drin, die sich verschleiern und verkleiden und sie prägen dich, ehe du es versiehst, übernimmst du liberale Meinungen und merkst gar nicht mehr, dass du längst gefangen bist. So, ich muss jetzt ein bisschen schneller durch. Drei Wege, das haben wir uns schon mal angeschaut, wie wir uns mit Gottes heilender Strahlkraft bestrahlen lassen können, sind unsere Augen, nämlich das Wort, das du liest, unsere Ohren, das Wort, das du hörst und unser Mund, unser eigenes ausgesprochenes Wort. Das sind Dinge, wenn die von Gott her gespeist sind, dann strahlt das auf uns ein. Negative Dinge werden ausgerottet, es wird Klarheit kommt rein, Klarheit. Ich weiß immer wieder, was richtig und falsch ist, was viele nicht mehr wissen heute. Man hat keinen Maßstab mehr. Es ist alles verwässert. Heute ist das richtig, morgen das. Gottes Wort bleibt richtig. Die Messschnur verändert sich nicht. Jedoch bestimmst du nicht nur den Eingang, sondern auch die Geschwindigkeit. Wenn du eine Badewanne mit einer Pipette füllen wolltest, würdest du dafür wahrscheinlich Jahre brauchen, ehe sie überlaufen würde. Stimmt's? Das ist ein langer Prozess. Lässt du jedoch einen Feuerwehrschlauch ein, dann geht das in wenigen Minuten oder Sekunden. Badewanne schnell voll, ne? Bernd Krüger weiß das, Feuerwehrmann. Ja. Viele Christen drehen den Hahn ein paar Minuten täglich auf und beschäftigen sich dann mit anderen Dingen. Ich meine nicht die normalen Dinge des Alltags, sondern jene, die Glauben rauben, die von den Aussagen des Wortes ablenken oder durch anschauliche Sünde den aufgebauten Glauben, die Hoffnung zerstören. Es ist wie ein Föhn. Wenn ich den Föhn über so ein paar Tropfen Wasser in der Badewanne, weißt du, drüber gehe, dann brauche ich nur kurze Zeit, dann sind diese Wassertropfen nicht mehr da. Die haben sich dann verstoffwechselt, sind jetzt in die Luft übergegangen und die Wanne ist wieder leer, stimmt's? So, wenn du also deine 3-4 Tropfen geistliches Leben in die Wanne tropfen lässt und dann machst du die Serienkeule ein oder guckst dir irgendein übles Zeug an und du wunderst dich, wo sind die Tropfen denn hin? Die Wanne wird ja nie voll. Stimmt. Teufel hat seinen Föhn immer in der Nähe. Und er liebt es, wenn du ihn benutzt und denkst noch, es wäre ja Entspannung. Vorsicht. Der Deutsche verbringt jeden Tag ca. 10 Stunden mit Medien. 10 Stunden im Durchschnitt. Ja, 10 Stunden. Ca. 4 Stunden mit TV und genauso viel mit Radio, oft auf der Arbeit oder im Auto. Und den Rest mit Printmedien, davon übrigens nur 10 Minuten mit Büchern. 10 Stunden. Wen wundert es denn, wenn der Föhn ständig die Wanne leer macht? Ich habe doch gar keine Zeit für Bibellesen. Weißt du, wie beschäftigt ich bin? Ich muss doch abends entspannen, dann muss ich mir ein paar Sendungen anschauen. Und tagsüber muss ich doch Radio hören, um auf dem Neuesten zu sein. Tageszeitung ist ganz wichtig jeden Tag. Die Tagesschau verpasse ich natürlich auch nie. Und so, der Föhn macht alles platt, was ich da morgens in meiner 5-minütigen Gebets- und Bibellesezeit vielleicht aufgebaut habe. Wer wundert sich denn dann wirklich ernsthaft, dass wir als Christen kein siegreiches Leben führen? Da sind kaum Bilder der Hoffnung da. Die Bilder in dir sind dann ganz andere Bilder. Ängste oft, ja, je mehr Nachrichten du guckst, das sind ängstliche Bilder. Oh Gott, wenn das hier ist und die bösen Islamisten und wenn die hier alles überall und die Flüchtlinge und dann kommen all die rechten Gedanken wieder rein, weißt du, und dann kippt es auf die andere Seite. Liberale Seite ist die falsche und die Rechtsradikale natürlich auch die falsche. Dazwischen gibt es eine Wahrheit. Amen. Die Vernunft heißt, aber auch Liebe heißt, die Dinge verbindet miteinander. Aber ich will jetzt nicht politisch werden, das wäre ein anderes Thema. Aber mit anderen Worten, der Glaube weiß gar nicht, wo er hin soll, weil das Navi nicht funktioniert. Es orientiert sich nämlich nur nach dem Satelliten dieser Welt und nicht nach denen von Gott. Und dann komme ich geistig nirgendwo an. Dann höre ich dieselbe Predigt 10-mal und es verändert sich nichts in all den Jahren. Und das ist doch tragisch. Weil wir haben nur dieses eine Leben. Und wir wissen nicht, wie lang es ist. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Lass uns doch die Zeit bewusster nutzen. Achte doch ein bisschen mehr auf das, womit du dich fühlst. Ich bin sicher, du wirst woanders ankommen, als du sonst ankommen würdest. Ich fasse es zusammen. Der Glaube hat Gegner. Furcht führt zu Verführung, Ablenkung und zu Verwirrung. Der Feind benutzt seine Stopper Unwissenheit, Unglaube, Ungehorsam und Furcht, um uns aufzuhalten. Leider oft erfolgreich. Glaube ist ein Containerschiff, das die Dinge für uns abholt, die die Gnade Gottes bereits bereitgestellt hat. Und dieses Schiff benötigt Liebe als Treibstoff und Hoffnung als Navigationssystem, um den göttlichen Versorgungshafen zu erreichen. Und schließlich, wir selbst bestimmen durch das, was wir uns täglich, dem wir uns täglich aussetzen, wie sich unser Maß des Glaubens entwickelt und was wir hiermit in unserem Zielhafen bringen können. So komme ich an den Punkt, wo ich fragen möchte. Vielleicht bist du hier und du sagst, ich habe Gottes Vergebung überhaupt noch nicht. Ich habe das nie gewusst oder noch nicht wirklich entschieden, dass ich Gott nachfolgen will. Jesus Christus, sein Opfer für mich annehmen möchte. Und wenn du das bist, dann möchte ich, dass du mir mal deine Hand zeigst. Wenn du sagst, ich möchte es heute, ich möchte Christus nachfolgen. Ich möchte hier nicht so rausgehen, wie ich reingekommen bin. Ist da jemand da? Dankeschön. Ist da noch jemand? Dankeschön. Ich warte noch kurz. Ich möchte uns bitten, aufzustehen. Ich weiß, einige haben dieses Gebet schon 100 Mal gebetet. Und diese beiden Personen heute das erste Mal. Und andere, die jetzt im Internet live dabei sind oder die das irgendwann hier anhören, werden das vielleicht auch das erste Mal beten. Das ist ein einfaches Gebet, aber das Gebet verändert alles in deinem, in ihrem Leben. So, die beste Entscheidung, die sie je getroffen haben, ist gerade jetzt, wenn sie Folgendes mitbeten. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und so bringe ich dir jetzt meine Lebensschuld. Bitte vergib mir und mach mich rein davon. Ich entscheide mich. Du sollst mein Herr sein. Ich will dir nachfolgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Danke, Jesus. Amen. Bitte nimm Platz. Die, die das heute zum ersten Mal gebetet habt. Da vorne stehen zwei Herrschaften, der Bernd und die Birgit. Bitte geht nach dem Gottesdienst kurz zu denen. Die möchten euch noch was schenken und für euch persönlich beten, damit ihr einen richtig guten Start mit Gott habt. Ich möchte aber noch eine zweite Gruppe ansprechen. Und das sind vielleicht ein paar mehr. Vielleicht sagst du, ich möchte mehr von Gottes Wort in mein Leben fließen lassen. Es ist Zeit, jetzt umzukehren von Unglauben, von Ungehorsam. Weil das sind die beiden Bereiche, da können wir was verändern. Die liegen in unserer Hand. Vielleicht solltest du der Furcht nicht länger erlauben, dich zu leben. Und willst das Containerschiff mit Glaube, Liebe und Hoffnung zum Ziel bringen. Dann möchte ich auch dich bitten, wenn du sagst, jawohl, das bin ich. Ich bin schon Christ, aber das sind Punkte, die sind für mich wichtig. Dann bitte steh auf. Bleib an dem Platz, wo du bist. Wir machen das einfach auf dem Platz. Herr Jesus, du siehst jeden, der hier steht. Ja, sie stehen vor dir, weil sie ehrlich sind, weil sie dir Dinge sagen wollen damit, weil sie sich übereins erklären mit dem, was ich gerade vorgelesen und vorgetragen habe. Sie wollen, Herr, dass dein Segen in ihr Leben fließt. Und sie entscheiden sich damit auch gleichzeitig gegen Dinge, die sie bisher davon, die das behindert haben, dass das fließt, was du hast. Und so bitte ich dich, dass du in jedem Einzelnen einen Geist der Buße bewirkst. Buße heißt echte Umkehr. Sprich du zu jedem Einzelnen jetzt gerade und auch in den nächsten Tagen, welche Veränderungen angemessen sind, um dir besser folgen zu können. Herr, du weißt, jeder hat sein eigenes Leben und seine Gewohnheiten. Sprich du an, wo sind Änderungen möglich und auch nötig. Ich bitte dich, dass du es ihnen zeigst, Heiliger Geist, du lebst in ihnen. Lass sie das sehen. Lass sie dein Licht auf diesen Dingen sehen. Lass sie sich nicht mehr damit eins erklären, mit dem, was sie vielleicht bisher im Fernsehen gesehen haben. Lass sie sich dagegen entscheiden. Lass sie Dinge wegwerfen, wenn es sein muss, oder einfach ausschalten, damit sie ihre Integrität bewahren und dir den Vorrang geben vor allem anderen. dass sie ihre Werte nicht länger besudeln lassen durch die Werte dieser Welt. Jemand hat mal gesagt, was ist die Welt? Und die Antwort war, alles, was mich von Christus trennt oder was Christus Gegenwart in meinem Leben verringert. Und wir wollen die Welt nicht in unserem Leben haben. Wir wollen in der Welt sein, um deine Herrlichkeit, deine Welt dort hineinzubringen. Aber wir wollen nicht besudelt und beeinflusst werden von dem, was dir nicht gefällt, Herr. Ich danke dir für jeden, der hier steht, für jede Frau und jeden Mann. Und ich ehre dich dafür, Herr. Ihr Stehen ist eine Entscheidung. Und ich bete, dass du ihnen hilfst, jetzt die Details zu klären. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Bitte nehmt Platz. Liebe Iris, willst du den Gottesdienst beenden? Die Inhalte dieser Predigt findet ihr auf dem Handout gleich beim Rausgehen. Vielen Dank für eure Geduld und dass ihr mich heute habt ein bisschen überziehen lassen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.